Hallo und herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, hallo ihr oder du da draußen.
Oh. Bei uns scheint die Sonne, herrlich, es wird Frühling.
Ich habe ein weißes T-Shirt an, es ist, aus meiner Sicht ist jetzt Frühling, auch wenn die nächsten Tage nochmal kühler werden sollen.
Ich trage Eigenwerbung hier, Jaxis.
Ja, das ist gut.
Aber ich habe auch kurzärmlich hier, also wir sind schon in Sommerlaune.
Ja, ich schließe mich der Werbung direkt an. Wir sagen zwar immer, abonniert uns, aber was natürlich auch super ist, wenn ihr über Apple hört, wenn ihr uns 5 Sterne da lasst, Bewertung für den Podcast, um leichter auffindbar zu sein. Die Werbung mache ich gerne, nutze auch selber Apple, deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen.
Und ihr dürft unseren Kanal Hundeplatz bei YouTube liken und abonnieren. Das hilft uns auch.
Ja. Ja.
Oder bei Spotify oder sonst wo.
Oder auf jeden Fall dürft ihr es vor allen Dingen auch teilen. Gut.
Genau.
Genug
so,
der Werbung.
Sommer.
Aber Frühling, Sommer. Ja,
Frühling ist unser Stichwort.
1.3. war für einige schon das erste Stichwort oder der erste Break. In den einigen Regionen begann mit dem 1.3. die sogenannte Brut- und Setzzeit. Damit sind wir vielleicht auch schon mittendrin, denn das kann unterschiedlich sein in verschiedenen Bundesländern und Regionen. Gibt es und gibt es nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wieder ein hoch diskutiertes Thema, Brut- und Setzzeit.
Wollen wir erstmal kurz über Brut- und Setzzeit sprechen?
Ja, definiert
das
doch mal.
Überhaupt?
Genau, ja, super, machen wir.
Naja, also die Brutzeit betrifft viele Vögel, die ihre Eier legen und ausbrüten. Und Setzzeit bedeutet, dass die Säugetiere ihre Jungen zur Welt bringen. Also Rehe zum Beispiel, die setzen ihre Kitze ab.
Mhm. Ja. Ja, und in der Zeit brauchen sie vermehrt Ruhe. Ich glaube, das ist so die Idee auch der Brut- und Setzzeit, dass sie in der Zeit nicht so arg gestört werden durch, unter Umständen durch Beutegreifer. Und da kommt bei mir natürlich trotzdem immer die Frage, wo halten sich die anderen Beutegreifer an die sogenannte Brut- und Setzzeit?
Nee, ich glaube nicht.
Mhm.
Aber wir als HundehalterInnen können das unterstützen, dass die anderen Beutegreifer nicht so schnell zum Erfolg kommen. Stellen wir uns mal vor, bleiben wir bei den Rehen. Ich finde das immer so ein plakatives Beispiel. Wenn die Rehe ihre Kitze absetzen, so im Mai ist das dann tatsächlich, dann werden die Kitze abgesetzt und haben noch keinen Eigengeruch. So. Das Reh, die Mutter, befindet sich in der Nähe des Kitzes. Jetzt kommt Hund fröhlich angelaufen, ohne Leine und kann quasi direkt über dem Kitz stehen, ohne das zu merken, weil die noch keinen Eigengeruch haben. Die Mutter des Rehkitzes ist erstmal geflüchtet, natürlicher Instinkt. Und der Hund steht jetzt über diesem Rehkitz. Selbst wenn der Hund da nichts macht, ist es ein Beutegreifergeruch, der über dem Rehkitz hängen bleibt. Und es kann passieren, dass die Mutter daraufhin nicht wieder zurückkommt.
Ach, das war mir gar nicht so bewusst. Das,
siehst du?
Okay. Mhm. Und dazu gibt es auch eine Studie? oder ist das Jägerlatein?
Ich habe keine Studie recherchiert, aber ich mache das gerne mal.
Nein, also ich nehme sowas ja auch gerne an, aber ich finde das Gebot der Rücksichtnahme grundsätzlich extrem wichtig.
Aber ich finde, es ist so ein Beispiel, weil darüber denken einfach viele gar nicht nach. Natürlich geht es nicht ausschließlich darum, irgendwelche wilden Tiere zu jagen, zu hetzen. Das passiert ja auch immer häufiger, leider.
Ich kenne einige Jäger, die sind auch unterstützend, wirklich in wahnsinnig guter Kooperation mit Bauern, bevor die ersten Ernte eingefahren wird. Teilweise über Drohnen, teilweise über Hunde wird dann geschaut, wo liegen Kitze, weil die Mutter gerade unterwegs ist, müssen die rausgeholt werden. Und da kenne ich das tatsächlich auch mit dem Eigengeruch. Das ist so ein bisschen provokant natürlich auch von mir. dass wenn man die da rausholt, dass man das bestmöglich versucht, keinen Geruch dort einzubringen. Also wie man sie dann raustransportiert, in Kisten packt und so weiter.
Also genau, mit Handschuhen und mit Gras und so, man versucht, so wenig Eigengeruch wie möglich dazulassen.
Wir haben uns die Felder genommen, die Wälder gerodet, die Felder genommen, sind in den Lebensraum der Tiere eingedrungen Und dann müssen wir dafür Sorge tragen, bestmöglich sie auch zu schützen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja.
Und ich stelle mir das auch da ja wieder menschlich vor. Also du hast ein kleines Kind, was dann von anderen Kindern über die Straße getrieben wird. Also so, um das mal als Extrembild zu nehmen, gestört wird. Wir essen jetzt die anderen Kinder nicht. Und es wäre ja an der Stelle vielleicht sogar, es mag jetzt gerne jemand weghören, wenn wenigstens dann auch der Hund in der Lage wäre, die Endhandlung durchzuführen, also auch noch zu essen, zu zerteilen und zu fressen. Ja.
Ja.
Na, aber wir haben ja genügend Fälle, wo relativ spät erst das tote Kitz aufgefunden wird. Und dann ist es vom Hahn zerfressen und nicht von anderen Beutegreifern. Also, ja. Also es hat schon seine Berechtigung. Ich stelle mir aber wirklich, das war so gestern Abend auch meine Frage, so, wie gut halten sich andere dran? Denn wenn man sich mit Tierdokumentationen auseinandersetzt, sind ja auch viele kleinere Beutegreifer darauf angewiesen, dass es Nachwuchs gibt, damit sie auch mal was Fleischiges bekommen. Also.
Ja, also ich denke, der Mittelweg ist immer die Lösung. Aber es werden ja immer mehr Hunde und wenn wir ein bisschen Rücksicht nehmen, nehmen wir auch Enten, die ihre Eier ausbrüten und der Hund springt jetzt in das Wasser und durchfrostet den Schilfbereich und verjagt quasi die Elterntiere, dann hat der Fuchs es deutlich leichter, sich die Eier zu schnappen.
Ja, also das ist ja ein eingriffendes ökologische Gleichgewicht, ne?
Genau.
Also wenn man das mal so zugrunde legt. Und aber trotzdem ist es halt regional unterschiedlich. Für mich als Kölner war es dann sehr überraschend. Also ja, ist aber 15 Jahre her oder so. Aber da war mein Hund unangeleint in Niedersachsen und da bin ich also ordentlich befeuert worden. Der Hund kriegt an die Leine und es müsste, sei da gut und setzt Zeit. Und ich so, oh, da, ja, war mir nicht bewusst. Also war mir schon bewusst, dass ich in Niedersachsen bin. Aber dass es so unterschiedlich dann auch gehandhabt wird.
Also das eine ist ja eine Pflicht, die man gegebenenfalls in seinem Bundesland hat, den Hund an die Leine zu nehmen. Und das andere ist ja Menschenverstand.
Ja.
Und Rücksichtnahme.
Jetzt sind wir auch wieder bei der allgemeinen Rücksichtnahmepflicht. Und an der Stelle den Hund an die Leine zu nehmen, da wir einfach viele Hunde haben, die zwar nicht mehr vollumfänglich im Jagdlichen unterwegs sind, aber einige Anteile natürlich bewusst oder unbewusst auch reingezüchtet worden sind oder weggezüchtet worden sind, die nach wie vor auftreten. Wir haben jetzt keine idealisierte Jagdverhaltenskette mehr, so wie sie ursprünglich mal an Wölfen festgemacht wurde. Also das Orten, Fixieren, Anschleichen, Hetzen, Packen, Töten, Zerteilen, Fressen. Also das sind ja schon extrem viele Anteile. Das werden wir nicht mehr so häufig alles bei den Hunden sehen oder auch nicht mehr in der idealisierten Einzelfolge. Aber das, was, glaube ich, viele wahrnehmen, ist das Orten, das Fixieren und das Anschleichen. Es ist durchaus häufig noch zu sehen. Das Hetzen häufig gar nicht auf Wild bezogen. Das sehen wir ganz häufig bei jagdlich motivierten Spielen, in Anführungszeichen, zwischen Hunden. Da sieht man das Hetzen auch sehr häufig. Das Packen auch meistens nur in einer verkappten Form, also nicht das wirklich so greifen, dass das andere wirklich richtig niedergerungen wird. Ich glaube, töten kann sich jetzt jeder fragen, wie häufig er schon gesehen hat, dass sein Hund tötet. Und dass er dann auch noch zerteilt, um es möglicherweise auch noch für andere zugänglich zu machen, um dann in Ruhe zu fressen. Ich glaube, da werden es schon ganz wenige Menschen, die das bei unseren Haushunden in der kompletten Form tatsächlich wahrgenommen haben. Aber die Einzelteile dazu oder das Verkürzte kann natürlich durchaus zum Problem werden. Also wenn man mal auf den Terrier schaut, da wird man vielleicht noch das Anschleichen sehen, aber dann geht es relativ schnell ins Packen, Töten und vielleicht sogar Fressen über, wobei das Fressen dann manchmal gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern vielleicht einfach nur die Lust am Muss man sich aber mit auseinandersetzen. Wir haben nun mal einen Beutegreifer, mit dem wir zusammenleben. Und wenn man das sich nochmal vor Augen führt, der Beutegreifer, Beutefangverhalten, das er da zeigt, das ist die Urform der jagdlichen Fähigkeit. Von der haben wir ja Menschen ja vielleicht idealisierterweise auch mal ein paar Jahre was gehabt. Und ja, vielleicht hat es auch die Hunde zu uns geführt. Aber wer erlebt das heutzutage auch bei Menschen noch? Also dass es in der Form passiert, allenfalls bei einem Jäger, wobei da ja auch schon wieder das Orten, Fixieren, Anschleichen auch relativ ist. Also zumindest in der Jagd, die hier praktiziert wird, haben wir, glaube ich, das klassische Anschleichen nicht mehr, sondern da ist es eher ein ruhiges Positionieren, um dann, also in der Voraussicht, dass man da auch was sieht. Also die Ortung ist ja vorher schon erfolgt, zumindest die Lokalisierung ganz häufig. Und das Unmittel, ja, oder?
Ja.
Also ist das klassische Bild des Hochsitzes. Bei einer Treib- und Drückjagd sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber das ist ja auch nicht so richtig Orten fixieren, anschleichen, sondern da wird man ja eher ein Stück lauter, um voranzutreiben, irgendwo rauszutreiben.
Ja, es sei denn, du bist in der Niederwildjagd und arbeitest mit Vorstehhunden. Dann hast du natürlich das Anschleichen oder Orten anschleichen fixieren.
Aber da hält der Mensch sich ja auch erstmal ein Stück zurück. Das übernimmt ja dann auch wirklich der Hund.
Ja, genau.
Und in dem Moment, wo der Hund dann aber anzeigt, ist der Mensch dann zur Stelle. Also,
richtig.
Genau, und da hat man ja dann auch Selektion des Menschen, spezialisierte Hunde. Und das sehen wir auch bei einigen Hundetypen nach wie vor, beim Wischler, beim Weimaraner, sieht man das Verhalten durchaus, das Ort fixieren und anschleichen und dann eben auch noch vorstehen. Das ist dann ja nochmal ein Ding obendrauf. Also das ist ja so ein Zwischending, ist ja eine gewollte Sache vom Menschen. Also das eigentliche Vorstehen passiert ja bei dem Wolf eigentlich nicht.
Also, nee, nee.
Das wäre Blödsinn. Also aus dessen Sicht geht es ja um Nahrung und Ernährung und dann wäre es Blödsinn.
Wobei der vielleicht, ich habe das noch nie beobachtet, aber vielleicht zeigt er auch eine Art von Vorstehen, ohne dass er die Pfote hebt.
Wobei das, also ich bin, bleib ja dabei, das ist erstmal nicht in der Form beschrieben, aber wenn man das mal nimmt, ist ja bei unseren Haushunden bei vielen rassebedingt eben das eine in den Vordergrund, das andere in den Hintergrund gezüchtet worden. Und vielleicht ist es das, vielleicht gibt es den ganz kurzen Moment des nochmal Innehaltens, um dann im letzten Moment loszuschießen. Auch das sieht man ja durchaus bei den Hundetypen, dass die, wenn es nicht weiter dann auch an der Stelle verstärkt wird, dann wird es vielleicht auch zum Problem, weil die dann durchschießen am Ende doch. Und dann sieht es zwar ganz schick aus, aber es ist dann trotzdem schwierig oder problematisch für die Umwelt. Ja, also.
Ja, also wie lange geht denn die Brut- und Setzzeit? Weißt du das?
Das ist auch regional unterschiedlich.
Bei uns 15. Juli ist.
Ja. Was ja auch schon irgendwie, ne, also man geht ja immer noch davon aus, dass die Natur sich exakt an die Abläufe hält. Auch da, wenn man mit Leuten,
genau, 15.
Die nah dran
Juli
sind,
ist vorbei.
15. Juli ist vorbei, da sind alle erwachsen, da gehen alle aus dem Haus. es ist eben nicht mehr zeitlich so gut eingrenzbar, wie man die Zeiten irgendwann mal entschieden hat. Ich glaube, es gibt auch ein Bundesland, da geht es bis zum 31. Juli. Manche sagen, es müsste eigentlich schon viel früher sein, weil dadurch, dass wir einfach einen Klimawandel haben, sind viele Dinge vielleicht viel früher schon. Geburten sind früher nicht mehr so klar definierbar. Im Mai hat man auf jeden Fall die höhere Lage. Es könnte auch schon der April sein. Also ob die exakten Zeiten dann halten, weiß ich nicht. Naja, und das völlig unabhängig davon, wie lang die Zeit ist, müssen wir so im Kopf haben, jagdlich motivierter Hund. Und selbst wenn man, das sagen ja viele, ja, der wird ja eh nichts tun, kriegt der eh nicht, kommt der nicht hinterher. Aber es ist natürlich ein körpereigenes Belohnungssystem, was da angeregt wird. Also im Körper passiert ja relativ viel in dem Moment. Das ist sogar genetisch vorgesehen, weil nicht jede Jagd natürlich erfolgreich ist. Aber es ist natürlich erstmal ein schöner Push von innen. Es macht Spaß, hinter etwas her zu sein. Und dann macht nachher alleine das Losdüsen, das Hinterhersprinten, macht dann schon vieles beim Hund aus. Und das ist aber der Stress, der dann problematisch wird für die anderen Tiere, also für das Wild, ob nun der Vogel oder das Reh oder wie auch immer. Also hochproblematisch.
Finde ich übrigens ganz spannend bei Jackson. Der hat bisher noch kein richtig großes Jagdverhalten gezeigt. Mhm. Und gestern Nachmittag saß ich im Garten und es flog eine Hummel um ihn herum.
Mhm.
Und da war das erste Mal, dass er auf seiner Decke saß und diese Hummel beobachtete und immer so ganz kurz vorm Absprung war.
Ach, ja, okay. Ja,
fand ich ganz interessant.
Aber also, ist nicht abgesprungen.
Na, ich habe ihm erklärt, dass er das besser nicht tut.
Ja. Ja,
aber sonst wäre er losgesprungen. Ganz
wichtig. Aber es ist ein wichtiger Punkt, ne? Also so klein beginnt dann Jagdverhalten, was vielen Menschen, was vielleicht auch dem, also dir bewusst ist, aber der oder dem einen Zuhörer vielleicht nicht. Und da findet man das noch ganz süß, dass sie hinter Fliegen her sind, dass sie Blättchen hinterher sprinten, was sich merkwürdig bewegt. Also erstmal ja orten und fixieren ist dann durchaus sichtbar. Beim Border Collie kennt man es übrigens beim Vorstehen auch. Das ist noch so als Ergänzung, aber das ist der Hund, der mir direkt dann so in den Kopf schießt, bei denen es bis in Bereiche geht, wo sie einen Wassertropfen beobachten, wie der sich bildet an dem Wasserhahn, wie er runtergeht und im letzten Moment springen sie hin und catchen den noch. Das findet man, oder vieles davon finden viele Menschen erstmal noch witzig oder noch amüsant. Aber dass da vielleicht schon vieles im Gehirn passiert, ist leider einigen Menschen nicht bewusst. Und denen ist vielleicht inzwischen bewusst, dass Ball- oder Wurfspiele nicht so clever sind. Bei vielen genetischen Dispositionen oder disponierten Hunden. Aber bei solchen Sachen guckt man erst noch drauf und in Anführungszeichen findet man erst noch amüsant. Man sollte einen guten Blick drauf haben. Also damit meine ich nicht, wenn ein junger Hund mal hinter ein Blättchen herläuft oder vielleicht mal ganz kurz auch mal ansetzt, wenn ein Vogel vom Boden in die Luft fliegt, sofort in Panik zu geraten. Oh Gott, ich habe einen hochgradig jagdlich motivierten Hund. Aber das vielleicht dann auch nicht zuzulassen, auch mal zu sagen, nö, das gerade nicht. Das Ganze auch nicht direkt immer in eine andere Idee zu bringen, nämlich dann sofort Futter mit ins Spiel zu bringen, weil ich ja immer noch die Aufregung im Raum habe. Und da kann durchaus trotzdem noch eine Fehlverknüpfung entstehen. Weil dann bestätige ich in dem Fall natürlich auch mit Stoffwechsel. Also der kriegt ja dann auch noch sein Essen dazu. Vielleicht noch den jagdlichen Erfolg. Also jetzt mal, das ist natürlich sehr, also viele werden jetzt an der Stelle aussteigen und sagen, naja, komm. Aber je nachdem, wie mein Hund gelagert ist und wie doll das im Innern ist, wo wir ja nicht reingucken können. Also wir können nur Talente von außen beobachten und unterstellt man das, dass es erstmal ein Talent ist, jagdlich durchaus fähig zu sein. Hätte man früher als Talent bezeichnet, wird bei uns natürlich im Zusammenleben mit dem Hund nicht mehr als Talent gesehen. Also wir sind ja eher in der Bewertung, nee, das darf hier nicht sein, es soll hier nicht sein. Und selbst bei einem Jäger soll er das ja natürlich auch nicht freiwillig oder nicht von sich aus zeigen, sondern erst in dem Moment, wo der in Anführungszeichen seine Dienstweste anhat, sein Halsband ritualisiert, vom Riemen ab ist und los darf. Aber der soll es nicht im Freiflug zeigen. Das ist aber das, was wir oder was ich häufig erlebe auch in Parks, dass man gar nicht so dramatisch findet, wenn ein Hund hinter etwas herhetzt, weil man den Weitblick dann nicht hat. Und der Weitblick mag ja immer noch auf der Hundewiese, wenn er da endet, dann ist es zumindest auf die Hundewiese ritualisiert. Wenn es aber dann schon ins Gebüsch geht, auch unabhängig von der Brut- und Setzzeit, haben wir die, wie du so schön gesagt hast, die Rücksichtnahmepflicht vielleicht auch das ganze Jahr über, nicht nur in dieser Phase. Und ich finde, dass jeder, der im Unterholz lebt, sich dort zurückzieht, dort seinen Hauptwohnsitz hat, auch den Anspruch hat, dass auf in seinen Hauptwohnsitz kein Eindringling hereinkommt. Und ich lebe ja in der gesegneten Gegend in Köln, haben wir bis auf Kaninchen eigentlich kein Wild. Dementsprechend kriege ich da wenig mit. Also die Kölner an vielen Stellen in Köln haben einfach das Glück, dass es hier nicht wirklich Wild gibt. Vögel. Und die sind auch, glaube ich, eher gefährdet durch Katzen. Dabei bleibe ich auch.
Ja, okay, das
wäre auch interessant. Also wenn man die Brut- und Setzzeit überall festlegt, ich finde, dann müssten auch Katzenhalter in der Brut- und Setzzeit ihre Katzen im Häuslichen behalten. Wäre ja auch nochmal eine Überlegung. Also so merkt man, wie arg es doch verknüpft ist und wie urtypisch unser Hund ja eigentlich noch ist. Wobei natürlich die Frage ist, ob alles, was man sich so als Zuchtziele mal gesetzt hat, auch immer wieder aufgeht oder ob es nicht immer mal wieder aufploppt. Also wir haben schon auch Hundetypen, von denen es auch noch ein bisschen beschrieben wird, auch von den nordischen Typen, Husky, Malamut. Und noch viele mehr, aber ich glaube, das ist dann erstmal sehr exemplarisch, wo man durchaus noch viele der Verhaltensketten sieht und auch mit jagdlichem Erfolg, also auch die gibt es nach wie vor. Ich weiß gar nicht, ob es dann in der Brut- und Setzzeit passiert, aber so auch unterhalb des Jahres, da ist noch viel vorhanden. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, was man ja immer hört, also teilweise ja auch in Rassebeschreibungen liest, nicht jagdlich motiviert oder gar kein, also meiner ist kein Jagdhund. Ich habe mich bewusst für einen Hütehund entschieden. Mhm. Und dann geht der, Moment mal, wir haben beim Hütehund lediglich, und dann muss man es immer wieder erklären, wir wollten gewisse weitere Eigenschaften nicht, aber der Border Collie ist ja auf der Jagd, der hütet nicht, also der fixiert, also der macht genau die Dinge, die notwendig sind, um Beute dazu zu bringen, zum Stehen oder zum Bewegen zu überreden. Und dazu nutzt er jagdliche Sequenzen. Und im Aufbau gibt es natürlich einige, die tatsächlich da nicht weiter rangehen an Schafe, weil Schafe auch nicht nett sind. Aber es gibt natürlich auch einige Border und Co., die sehr, sehr griffig sind. Und dann muss man den vielleicht sogar erklären, dass sie das nicht dürfen. Und das macht ein Schäfer dann auch. Also der ist da sehr, sehr deutlich, weil das die Beute, die er da macht, ist sein Kapital. Und mit seinem Kapital lässt er halt nicht alles gehen, was total nachvollziehbar ist. Und so sollten wir halt draufschauen. Und die Natur ist auch ein Teil unseres Kapitals. Und wenn wir dazu beitragen können, weil wir Hunde haben, die gut an der Leine laufen, die vielleicht sogar, ich unterstelle jetzt mal, es kommt vor, dass Hunde auch trotzdem von der Leine sind, aber auf den Waldwegen bleiben und nicht ins Unterholz gehen und da auch sehr zuverlässig sind. Und wenn sie mal kurz abdriften, der Mensch auch so präsent ist, dass er das sofort auch wieder den Hund auch wieder an sich nehmen kann, dann hätten wir einen sehr entspannten Umgang und eine sehr gute Außenwirkung für jeden Einzelnen, der das vielleicht anders sieht. Und dazu kann jede Hörerin, jeder Hörer, also du, ich, jeder ein Stück beitragen, dass wir unsere Hunde vielleicht dahin bringen, dass sie trotz ihres genetischen Erbes zumindest abgehalten oder nicht in die Versuchung beziehungsweise dahin gebracht werden, dass sie nur jagen gehen, wenn sie jagdlich dazu die Erlaubnis haben.
Ja, da habe ich eine schöne Sache, die ich mit meinen Hunden trainiert habe, unter anderem auch mit Jackson natürlich. Ich habe eine Schleppleine dran gemacht, die war so 6 Meter oder ist 6 Meter lang. Und ich habe ihn bewusst im Winter jetzt so ein bisschen ins Unterholz gehen lassen und habe ihn dann rausgeholt mit dem Kommando raus da.
Ja.
So, das, ne? Also er hat darauf reagiert. Es ist quasi wie ein Rückrufkommando, aber ich will nicht, dass er muss jetzt nicht zu mir wirklich zurückkommen, sondern er darf einfach nur wieder auf den Weg zurücklaufen. Super. Kennen alle meine Hunde und das funktioniert richtig gut.
Schöne Videos dazu. Der Dogwalker Philipp Jehle hier aus Köln. Man hat auch einen Router, der walkt jeden Tag und postet ganz viele Videos dazu. Mhm. Das ist schon ziemlich gut. Also auch da, da ist er mit 15, 20 Hunden unterwegs.
Ja, Wahnsinn.
Und dann gibt's den Moment, ne, raus oder alle zu mir. Und dann schießen die halt alle dann auch wieder raus. Der lässt die auch nicht tief irgendwie ins Gebüsch. Das sage ich halt, ne? Köln ist da ja auch echt, da ist nicht viel am Wild. Aber der sorgt dafür. Und dann kriegt er natürlich trotzdem von einigen Leuten Sprüche, naja, schon ziemlich laut, wie rauer Ton. Er hat natürlich eine sehr dunkle Stimme und auch eine sehr klare. Aber der hat zuverlässige Hunde, mit denen der läuft. Und die nicht wirklich zuverlässig sind, die sind an Schleppleinen oder an seinem Gürtel dran.
Genau, und das erklärt er ja auch jedes Mal wieder.
Genau,
ne?
Und das ist auch gut, dass es immer erklärt. Aber das müssen die Leute auch verstehen, dass bei einer großen Gruppe und einer höheren Distanz werde ich nicht nur irgendwie die Hunde ansäuseln können. Nee. Und das werde ich halt auch häufig in meinen Workshops ja gefragt. Ach so, ich dachte, das wäre hier alles Körpersprache. Ja, ist es, aber synchronisiert mit der Sprache. Und in Einklang gebracht, weil Körpersprache ist toll, aber wenn der Hund mit seiner Blickrichtung ganz irgendwo anders ist, dann kriege ich den körpersprachlich nicht. Also brauche ich ja ein gesprochenes Wort, das bei ihm ein körpersprachliches Bild im Gehirn auslöst, dass er eine Reaktion zeigen kann. Und ich glaube, das muss immer wieder jedem klar sein. Und dann geht's genau um das Thema Alternative zum, ich will nicht jedes Mal, wenn ich einen Hund anspreche, dass der ganz dicht zu mir kommt, sondern ich will ihm einfach sagen, hey, da ist gerade eine Grenze, da geht's für dich nicht weiter. Aber in die Richtung, wo ich auch in die Richtung laufe, geht's, kannst du weiterlaufen. Und gut, das sind halt alles Dinge, die natürlich vielleicht auch nochmal einen Ansporn geben. Also zu sagen, ja, auch in der Brut- und Setzzeit, da muss ich vielleicht eine längere Leine dran haben. Aber ich brauche einen Hund in unserem Kontext, in dem wir leben, der ansprechbar ist, und zwar jederzeit. Das ist auch die Grundbedingung. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich es absichern. Und dann rege ich immer an, gar nicht drüber zu diskutieren. Wenn mir jemand sagt, hier ist gerade die Notwendigkeit, dann tue ich das. Mhm. Und dann ist es auch gut. Also derjenige hat sich das nicht ausgedacht, es besteht schon seit vielen Jahren und es hat seinen Grund, wenn eine Brut- und Setzzeit besteht. Es hat auch seinen Grund, warum einige Hunde ins Jagen fallen, manchmal vom Menschen gemacht, manchmal genetisch mitgebracht. Die einzelnen Phasen zum Jagdlichen sind immer wieder nachlesbar. Die sind übrigens auch unstreitig, zumindest in der Fachliteratur, wie das Jagdliche aussieht. Es ist auch spannend, sich das anzuschauen, immer mal wieder, auch die Ausdrücke von Hunden, wenn sie so ein bisschen die Nase so in die Luft nehmen und vielleicht die Ohren ein bisschen spitzen, dann sind wir im Ortungsverhalten drin. So, das ist ja erstmal schon mal ganz spannend, kenne ich meinen Hund, kann ich das vielleicht schon sortieren. Wenn sie dann schon anfangen zu fixieren, dann wäre so für mich so der Moment auch zu sagen, ah, jetzt müssen wir mal vielleicht noch mal genauer oder vielleicht sogar schon in die Intervention gehen. Und wenn der dann ins Anschleichen, was wir bei vielen Hunden ja ganz süß finden, gerade wenn sie jung sind, wenn die sich da auf den Boden pratzen und dann so ganz langsam anfangen zu tippeln oder auch ganz stoisch liegen in dem Moment, und dann auf einmal losschießen, also fast wie so ein Dumm-Dumm-Geschoss, was auf einen zuballert, dann finden das ja viele noch ganz nett. Das ist aber eher aus dem Jagdlichen dann. Und führt bei dem, der dann vielleicht gerade in dem Moment attackiert wird, wenn es auch ein Beutegreifer ist, auch zur Gegenwehr. Mhm. Und dann entstehen auch Konflikte, also aus dem jagdlich motivierten Bereich heraus. Mhm. Na, und wenn wir dann im Hetzen sind, das ist für einige auch Hunde dann stressig, ist so der Moment, wo man das aber auch gut stellen kann, wenn der auch jagdlich motiviert ist, aber eben auch mit Hunden ganz gerne ins Hetzen kommt, dann muss ich mir halt gut überlegen, wie ich da zwischenkommen kann. Mhm. Oder ihm von vornherein vielleicht schon bei dem Moment des Fixierens sage, nee, das kannst du nicht leisten, weil du, wenn du einmal dann die Kette so ein bisschen weitergenommen hast, dann wird es zum Problem. Da kann ich natürlich das Packen immer noch absichern über einen Maulkorb, aber wenn ich da vorher schon dazwischen komme, brauche ich vielleicht auch an der Stelle den Maulkorb dafür nicht. Ja, und du würdest töten. Das Zerteilen ist das ist teilweise auch rausgenommen, wenn man drauf schaut, in der Fachliteratur. Bei den Haushunden, weil man das jetzt hier das idealisierte Bild eines Wolfes ist, wo alle Stufen drin waren, sichtbar waren. Aber Aas fressen sehen wir schon. Und es gibt auch Hunde, die mal Erfolg hatten und dann auch ein Happen vom Reh nehmen, also auch blutverschmiert zurückkommen. Also so. Und dann gibt's, das meine ich damit, also kennt man so ein bisschen das Ausdrucksverhalten an den einzelnen Stellen, vor allen Dingen an den Einstiegsstellen. Dann ist es spätestens an der Zeit zu sagen, Hund, jetzt bleibst du doch besser ganz dicht bei mir und dann kein Wabonspiel. Geht schon gut, meiner macht es nichts, der tut ja nichts. Also an der Stelle ist Jagen problematisch.
Ein schönes Schlusswort. Danke, ja. Sammy. Genau, und es ist die Möglichkeit, die Leinenführigkeit zu üben.
Auch das. Also nehmt sie als Orientierung, nehmt sie als Miteinander zugewandt zu laufen und da kann man die Zeit gut nutzen.
Genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.